Das, was uns die Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie aus dem Lukas-Evangelium kennen, berichtet hat, das hat viele Jahre später einmal Paulus in einem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus in seinen ganz eigenen Worten zusammengefasst. Und ich lese uns das einmal vor. Es ist zu finden im ersten Timotheusbrief im Kapitel 3, Vers 16. Und da schreibt Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus Folgendes. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ganz eigene Worte hat Paulus für das gefunden, was mit dem heiligen Abend der heiligen Nacht begann. Er schreibt von einem Geheimnis des Glaubens. Kennen Sie das Geheimnis des Glaubens? Kennst du das Geheimnis des Glaubens, von dem Paulus hier an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt? Wir leben ja in einer Welt, in der es fast keine Geheimnisse mehr gibt, oder? Selbst das, was wir vor anderen unbedingt geheim halten wollen, wird ausspioniert. Gerät vielleicht sogar in falsche Hände, wird zum Politikum, zu einer öffentlichen Sache. Es ist schwer, noch etwas geheim zu halten in unserer Zeit. In den vergangenen Tagen wurde von der Europäischen Weltraumbehörde ein Satellit ins All geschossen, um dem Weltenraum seine letzten Geheimnisse zu entlocken. Der Satellit trägt ein Teleskop in den Weltenraum. Mit diesem Teleskop kann man von der Erde aus ein 1-Euro-Stück auf dem Mond erblicken. Es gibt nicht mehr vieles, was wir als Geheimnis oder Geheimnisvolles beschreiben könnten. Liebesleben wird auf die Titelseiten der Gazetten gezerrt. Verhandlungen, die hinter verschlossenen Türen stattfanden, werden durch WikiLeaks der weltweiten Internetgemeinde bekannt gemacht. Gibt es noch Geheimnisse? Und doch, Paulus nennt das, was mit dem Heiligabend begann, ein Geheimnis des Glaubens. Vielleicht auch anders gesagt, der Glaube bleibt irgendwie immer etwas Geheimnisvolles, etwas seltsam Verschlossenes in einer doch sonst so öffentlichen Welt. Dabei meint Paulus noch nicht einmal, wenn er vom Geheimnis des Glaubens spricht, dass der Glaube an vielerlei Orten mehr und mehr ins Private abgeglitten ist. Für Paulus war der Glaube nie Privatsache. Da wäre Glaube völlig missverstanden. Wenn Paulus vom Geheimnis des Glaubens schreibt, dann schreibt er eben über den, der in dieser heiligen Nacht geboren wurde. Da sind wir beim heiligen Abend. Paulus schreibt es so: Er ist offenbart im Fleisch. Nun, wir würden heute vielleicht nicht mehr so wie Luther das so sagen. Wir würden vielleicht sagen, ja, offenbart unter uns Menschen. Wir sagen manchmal noch unser Fleisch und Blut. Das ist gemeint. Er ist offenbart im Fleisch hier unter uns Menschen. Plötzlich Jesus, seine Geburt in Bethlehem. Eine Offenbarung, sagt Paulus. Eine Offenbarung, das heißt, hier ist etwas völlig Unvorstellbares, etwas völlig Unerhörtes passiert. Mitten hinein in die Welt des Menschen. Mitten hinein in die Welt, die von Krieg und Not gezeichnet ist, von Besatzung und Leid. Denn das war die Welt damals eines Jesus und eines Paulus. In diese Welt hinein bricht sozusagen Gottes Wirklichkeit ein, Gottes Realität, jenseits aller Messbarkeit und Machbarkeit. Und die Realität Gottes, die Paulus beschreibt, die macht auch nicht Halt an irgendwelchen Grenzen oder Grenzzäunen. Sie macht nicht Halt an politischen Systemen oder Wirtschaftszonen. Die Realität Gottes ist so unfassbar, dass wir Menschen sie entweder ganz übersehen oder aber uns so an ihr stoßen, dass wir mit der Wahrheit über uns und dieser Welt in einer ganz ungeheuerlichen Weise konfrontiert werden. Offenbarung, das ist so ein Schlüsselbegriff der Bibel, und das heißt, Gott unterbricht den Weltenlauf. Gott greift ein. Und am Heiligen Abend in einer ganz merkwürdigen Weise, dass er selbst ein Mensch aus Fleisch und Blut wird. Und damit unterbricht Gott den Weltenlauf. Wie überhaupt Gott immer wieder unterbricht. Das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Unterbrechungen, die kennen wir und die sind unangenehm. Wenn plötzlich im Fernsehen, ich weiß nicht, ob überhaupt das heute noch vorkommt, wenn das Programm ausfällt und es kommt dann vielleicht irgendwie ein Sonderbild, das von einer Unterbrechung spricht. Wir kennen das vielleicht noch schlimmer. Keine Verbindung ins Internet oder der Netzbetreiber. Das Netz ist zusammengebrochen, wir haben keinen Empfang mehr. Das sind Unterbrechungen, die unseren Lebensrhythmus stören. Und Gott sagt, genau diese Unterbrechung, genau so eine Unterbrechung ist der Heiligabend, die heilige Nacht ist Weihnachten. Gott möchte uns unterbrechen. Anders gesagt, er möchte unsere volle Aufmerksamkeit haben. Und die bekommt er offensichtlich nur, indem er uns unterbricht, indem er den Weltenlauf unterbricht. Hineinbricht mit seiner Realität, die nicht messbar, nicht fassbar, die unerklärlich bleibt, geheimnisvoll. Und wenn Gott in unser Leben hineinbricht, dann kommt er aber auch mit Antworten auf unsere Fragen. Die Frage nämlich, wie wird denn Friede zwischen mir und meinem Nächsten? Wie wird denn Friede zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd? Wie wird Frieden ganz aktuell im Nahen Osten oder in Zentralafrika? Paulus sagt, er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden. Das sind alles unerhörte Dinge, die darauf hinweisen, dass dieser Gott nicht länger Zuschauer am Rande des Universums oder am Rande unseres Lebens sein will. Weihnacht, das heißt, Gott ist jetzt mittendrin, mitten in der Weltgeschichte, auch mitten in meiner Geschichte, mittendrin ist Gott und ist ebenso bedroht von Krieg und Krankheit, von Wechselkursen und Wechselfällen des Lebens. Weihnachten heißt, Gott beobachtet nicht länger, sondern modern gesprochen, Gott bringt sich ein. Gott spielt mit, könnte man sagen. Gott spielt mit, das Spiel, das sich Leben nennt und das eigentlich viel zu ernst ist, um es ein Spiel zu nennen. Gott will mittendrin sein. Gott will nicht mehr irgendwo am Rand sein. Er will nicht Randfigur in deinem Leben sein. Spätestens seit der stillen heiligen Nacht hat er das deutlich und klar gemacht. Und wenn wir Gott haben wollen, dann können wir nur Gott so haben, dass er mittendrin ist. mitten in meinem Herzen, mitten in meinem Haus, mitten in meinem Hurra, wenn mir es gut geht, und auch mitten in meiner Hilflosigkeit, wenn mir es schlecht geht. Der Jesus, der in der heiligen Nacht in Bethlehem geboren wurde, der blieb nicht in Bethlehem. Lukas und andere berichten es. Er zog umher und es zog ihn nach Jerusalem, das Zentrum damals der Macht. Und er hat sie herausgefordert, die Mächtigen, die Meinungsmacher seiner Zeit. Und in Jerusalem, da konnte man es noch mal deutlich erkennen. Er ist als der neue König gefeiert worden von Jerusalem. Und am Ende ist er dort in Jerusalem gekreuzigt worden als Verbrecher. Und dieser Jesus Christus, den wir in dieser Nacht feiern und an Weihnacht feiern, der kann eben nur das eine oder das andere für uns sein. Entweder er ist mein König oder er ist einer dieser Verbrecher. Einer, der die Menschenmassen verführt hat, wie die Verführer unserer Tage. Und die gibt es doch im Osten wie im Westen, im Norden wie im Süden, die ihre Parolen rufen und merkwürdigerweise finden sie bis in unsere Tage hinein willfährige Opfer. An Jesus scheiden sich die Geister. Und das ist gut so. Entweder er ist der König oder er ist der Verbrecher. Sie haben alle noch Ihr Liedblatt in der Hand. Wenn Sie schauen auf das Titelbild, dann ist das auf der einen Seite vertraut, auf der anderen Seite auch ein bemerkenswertes Bild. Ich weiß nicht, wem wir es zu verdanken haben. Vertraut ist uns das Kind in der Krippe, Maria, Josef. Auch die drei Gestalten mögen uns nicht ganz fremd vorkommen, aber ungewöhnlich und bemerkenswert nenne ich, dass dort einer vor Jesus, vor dem Jesuskind kniet, eine Krone in der Hand hält und offensichtlich diese Krone, ja, Jesus überreicht. So hat es weder Lukas noch Matthäus beschrieben. Künstlerische Freiheit, würden wir sagen. Und doch trifft dieses Bild den Kern der Weihnacht. Und die Frage, die sich an Weihnacht immer wieder stellt, ist die Frage, trage ich die Krone in meinem Leben? Oder aber lege ich meine Krone vor Jesu Füßen ab? Ist Jesus der König meines Lebens? Wer ist dieser Jesus? Kurze Streiflichter. Jesus ist der, so schildern ihn uns die Zeugen seiner Zeit, er ist der, der die Friedenstifter selig preist. Er ist der, der den Barmherzigen Barmherzigkeit Gottes verspricht. Er ist der, der die Leidgeplagten tröstet. Er ist der, der die reinen Herzens sind, Gott schauen lässt. Er selbst ist das Unschuldslamm. Er spricht von Vergebung, wo andere von Rache predigen. Er spricht vom Umarmen, wo andere nur wegstoßen. Und er spricht von Liebe, wo andere nur Hass säen. Geglaubt in der Welt, sagt Paulus. Jahrhundert für Jahrhundert ist er gepredigt worden. Und Menschen haben erfahren, wie Christus Herzen heilt, wie Christus Bitterkeit vertreibt, wie er rettet. Selbst in Ländern wie Nordkorea, wo es keinerlei Freiheit gibt, beten Menschen Christus an und sind bereit dafür, ins Straflager zu gehen. Weil das Kind in der Krippe einen Frieden verheißt, der viel weiter reicht als aller vertraglich gesicherte Frieden zwischen den Ländern dieser Welt. Es ist ein Friede, der tiefgründiger ist und der mit seinem Blut besiegelt worden ist. Weil Christus spricht, mein Leben für dein Leben, meine Unschuld für deine Schuld, mein Vertrauen gegen dein Misstrauen. Weihnacht heißt, Gott wird Mensch. Und Weihnacht kann auch heißen, ich, Mensch, werde Kind Gottes. In einem Lied heißt es, nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühen. Denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand. Gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. Wie können wir das Geheimnis des Glaubens entdecken? Wie können wir Gottes Kind werden? Genau darauf will Weihnacht eine Antwort geben. Das Geheimnis des Glaubens, von dem Paulus hier schreibt, an seinen Mitarbeiter Timotheus, das erschließt sich dem, aber auch nur dem, der sich auf den Weg macht, Christus zu suchen, Christus zu sehen, Christus anzubeten, Christus die Krone zu geben. Und dieser Christus ist nicht verborgen. Er ist auch nicht so lapidar gesagt in der Krippe zu finden. Jesus ist im Evangelium zu finden. In dem Evangelium, das uns in vierfacher Weise überliefert ist, da haben sich vier Männer, die mit Jesus gelebt haben, die von Jesus gehört haben, das aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat und was er getan hat. Bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas, bei Johannes. Im Evangelium, da begegnet uns Jesus, auch heute noch. Da spricht Gottes Geist durch diese Worte dieser Männer. Und dieser Geist durchdringt unsere Gedanken. Und im Evangelium hören wir plötzlich die Frage an uns gestellt, glaubst du das? Glaubst du mir? Und dann hören wir Jesus vielleicht ganz persönlich zu uns sagen, was Jesus in seinen Erdentagen immer wieder Menschen gesagt hat. Komm, komm und folge mir nach. Ich sagte am Anfang, es gibt keinen privaten Glauben, einen Glauben, den man quasi vor der Öffentlichkeit verborgen hält. Dieser Jesus ist ja in diese Welt gekommen, gerade um Gott öffentlich zu machen, dass Gott eben mittendrin ist. Glaube mischt sich ein, so wie sich Gott in diese Welt einmischen will, immer wieder, immer neu. Und vielleicht leben wir in der Christusnachfolge, indem wir uns einfach die Frage immer wieder neu stellen, was würde Jesus dazu sagen? So hat es einmal der bekannte Theologe Gollwitzer formuliert. So schlicht, so einfach. In den Lebenssituationen, in den Zeitsituationen zu fragen, was würde Jesus dazu sagen? Und diese Frage führt uns wieder hinein in den Text des Evangeliums, wie es Lukas, Matthäus, Markus und Johannes überliefert haben. Wer diesem Jesus nachfolgt, der geht nicht unbedingt mit der Masse. Vielleicht sogar im Gegenteil. Wer Jesus nachfolgt, ist manchmal auch sehr allein. Aber er ist doch nie ganz allein. Denn er wird nie ohne Christus selbst sein. Der am Anfang seines Lebens allein war in einem Stall, von wenigen beachtet und am Ende seines Lebens gekreuzigt war, von vielen verhöhnt und verspottet. Der geheimnisvolle Glaube wird Wirklichkeit, wo ich im Kind in der Krippe den Friedenskönig erkenne. Meinen Friedenskönig und den Friedenskönig aller Welt. Weihnachten heißt schlicht gesagt, Jesus Christus feiern. Nichts und niemand sonst. Heißt ihn hören, ihn sehen und letztlich dann auch ihm folgen. Weihnachten ruft uns zu Jesus. Ruft uns zu Jesus, weil nur er diese vom Tod gezeichnete Welt in eine Welt des Lebens und der Liebe verwandeln kann. Amen.